CF Podcast. Genau mein Fall. Spannendes und Aktuelles aus der Welt der Rechtsprechung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres CF Podcast Genau mein Fall. Schön, dass Sie wieder reinhören. Auch heute nehmen wir eine spannende Entscheidung aus dem gewerblichen Rechtsschutz unter die Lupe und sprechen darüber, welche rechtlichen Fragestellungen dahinter stehen und welche Erkenntnisse sich daraus vielleicht für die Praxis gewinnen lassen. Mit dabei ist natürlich wieder mein Kollege Reinhard Fischer. Hallo Reinhard.
Hallo Michel.
Schön, dass du da bist. Du bist natürlich nicht nur dabei, denn ohne dich hätten wir in letzter Zeit wahrscheinlich nicht annähernd so viele Entscheidungen anschauen können, wie wir es getan haben. Denn so wie in den letzten Folgen hast du einen Fall mitgebracht, den du ja jetzt bereits kennst. Ja. Und wie die meisten Zuhörer wahrscheinlich schon wissen, für mich und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen bleibt noch etwas offen, worum es genau geht. Ich würde sagen, wir nähern uns mal Schritt für Schritt der Entscheidung und schauen, was sich da diesmal für rechtliche Besonderheiten ergeben und vielleicht auch praktische Bedeutungen. Genau. Bitte, die Bühne gehört dir.
Ja, danke. Dann starte ich. Es ist wieder ein aktueller Fall aus Mai, 13. Mai 2026. Beim Landgericht Bremen wurde der verhandelt und entschieden. Ist, soweit ich weiß, auch nicht rechtskräftig, wobei ich jetzt auch nicht positiv weiß, dass da Berufung eingelegt wurde. Und die Berufungsfrist, ja, die wäre eigentlich abgelaufen. Mhm. Aber es ist eher zu erwarten, dass der noch weitergeht. Und trotzdem ist er jetzt, finde ich, ganz spannend und interessant, dass ich ihn jetzt schon mal erzählen wollte, weil er auch die Aktualität gerade hat.
Und es geht wahrscheinlich um ein nicht technisches Schutzrecht, wie ich am Landgericht Bremen, oder?
Ja, also genau, es ist nicht technisch, Schutzrecht vielleicht auch nicht, aber trotzdem aus unserem Bereich natürlich. Ja, ja. Aber ich habe dir was mal wieder mitgebracht. Ah, ich habe dir zwei Zettel hingelegt. Dreh mal beides um und guck dir den ersten Zettel an. Ja. Und du musst jetzt tatsächlich wieder ein bisschen beschreiben, wobei ich glaube, es vor einigen entscheidenden Punkte, da wird die Vorstellungskraft vielleicht gar nicht so schwer fallen unseren Zuhörern. Und ich erkläre dir nur ganz kurz, also du siehst da zwei Verpackungen, immer Vorder- und Rückseite. Und das obere, die oberen beiden Bilder sind halt eine Verpackung und die unteren beiden Bilder sind eine Verpackung.
Ja.
So, und jetzt bin ich mal gespannt. Also erklär doch gerne mal, was du siehst und welche Unterschiede du denn zwischen diesen beiden Verpackungen siehst. Ich bin mal gespannt, ob dir der Unterschied auffällt.
Ich wollte gerade sagen, dass, also genau wie du sagst, wahrscheinlich kann ich mich ein bisschen darauf ausruhen, dass die meisten Leute wissen, wie die Verpackung aussieht. Mhm. Es handelt sich nämlich um eine lilane Schokoladenverpackung mit der Aufschrift Milka vorne drauf und einer lila-weißen Kuh, in dem Fall die Sorte Alpenmilch. Mhm. Und ich glaube, da wissen sogar die meisten schon, wie es aussieht.
Schon eine Vorstellung davon. Ja.
Genau. Genau, das ist wie du, wir sehen oben eine Verpackung vor der Rückseite, unten eine Verpackung vor der Rückseite. Es erinnert mich ein bisschen an diese Fehlersuchbilder, die meine Kinder im Moment machen, denn es ist gar nicht so einfach, überhaupt einen Unterschied zu entdecken. Aber erstmal zu den Verpackungen an sich. Wir haben hier, da ich den Unterschied noch nicht sehe, weiß ich gar nicht genau, welche Merkmale ich genau abstellen muss. Aber
wobei wir dann gar nicht so sehr vielleicht in die falsche Richtung, also wenn du jetzt die Verpackung im Detail erklärst, darauf kommt es tatsächlich am Ende gar nicht an, sondern entscheidender ist tatsächlich der Unterschied hier und es scheint nicht ins Auge zu springen.
Ich schaue gerade nochmal, wir haben die Kuh, wir haben die verschiedenen Siegel, wir haben... Die Farbgebung ist aber nicht, ne? Das ist jetzt wahrscheinlich nur Zufall, ne? Das ist eine etwas heller und das andere ein bisschen dunkler.
Das ist eher der Ausdruck vielleicht.
Dunkler erscheint. Ja. Ist es denn die Vorder- oder Rückseite?
Teilweise beides. Ich stelle mal eine andere Frage. Was glaubst du denn, wie viel Schokolade du hier kriegst, wenn du es kaufst?
Ah, okay, ja. der Klassiker sind natürlich 100 Gramm, ne? Das ist eine Tafel Schokolade.
Und wo?
Und in der oberen bekommt man wahrscheinlich auch 100 Gramm, denn da steht auf der Rückseite dieses kleingeschriebene, aber groß, in großem Format kleingeschriebene E und eine 100 Gramm daneben. Mhm. Und bei der unteren Tafel ist an der gleichen Stelle eine 90 Gramm zu sehen, aber zusätzlich auf der vorderen Seite, wahrscheinlich damit wirklich keiner sagen kann, dass er getäuscht wurde oder irgendwas in die Richtung, auch nochmal eine 90 Gramm, die aber bei der oberen halt nicht dabei ist. Aber genau, in der unteren kriegt man 10 Gramm weniger. Mhm. man wird vorderseitig und rückseitig darauf hingewiesen. Genau,
was dir sofort aufgefallen ist, als du die Verpackung gesehen
hast. Eben, ich musste praktisch gar nicht darauf hingewiesen werden.
Genau, und jetzt guck dir mal die zweite Seite an, die ich dir noch gegeben habe. Also das reicht mir jetzt schon sogar. Also okay. Ich denke, wie gesagt, alle haben eine Vorstellung, so eine grobe Vorstellung, wie die Packung aussieht. Was siehst du auf der zweiten Seite, die ich dir mitgebracht
auf der zweiten Seite sehe ich ein Pappregalaufsteller. Mhm. Jetzt zugreifen steht oben drüber und ganz viele Milka-Tafelschokoladen, von denen man die so eingeordnet sind, dass man sozusagen die Vorderseite sieht, die man dann so rausgreifen kann. Und oben, glaube ich, nochmal eine Detailaufnahme wahrscheinlich, ne, wie das.
Genau, das ist aussieht. Halt, das eine ist halt so ein Aufsteller und da sind halt so mehrere Einzelpackung, Fächer drin, genau, und die kann man dann entweder rausnehmen und das ist das, was du in dem oberen Bild siehst, halt, wo du diese Einzelpackung, wo dann aber auch mehrere Tafeln Schokolade hintereinander sind. Siehst du eine Besonderheit, also du hast ja gerade gesagt, auf der Vorderseite, also bei dieser 90 Gramm Verpackung ist ja auf der Vorderseite auch 90 Gramm aufgegeben. Siehst du da, was da passiert, wenn man...
Also beim Aufsteller unten, wo sie einigermaßen voll sind, da sieht man dann sozusagen ja auch die Vorderseite. Mhm. Wenn man natürlich ein paar rausgenommen hat, dann fangen die Schokoladentafeln an, so nach vorne zu kippen. Mhm. Und man sieht sozusagen nur noch Teile der Vorderseite oder die Kante sozusagen, ne? Und
aber selbst ganz vorne dran ist es so, dass genau da auf der Vorderseite, also
genau,
da,
man hatte vorne, unten rechts in der Ecke war diese neue Angabe von 90 Gramm. Ja. Und da wäre dann genau so ein Pappelement davor, was von dieser Verpackung ist, ne? Die das wahrscheinlich verdecken würde, selbst wenn es hochkant steht.
Genau. Und ja, da ich glaube, du hattest schon quasi deine Idee durchscheinen lassen, um was es hier gehen könnte, was das Problem des Falles sein könnte.
Dass der Verbraucher wahrscheinlich davon ausgeht, dass in so einer Tafel 100 Gramm drin sind, wie es seit eh und je wahrscheinlich der Fall ist, zumindest jetzt mal einfach ins Blaue vermutet. Und dann entsprechende Hinweispflichten bestehen, wenn man jetzt auf einmal davon abweichen wollte. Und die Frage ist, ob dem Genüge getan ist, wenn man es vorne drauf druckt, aber dann wiederum die Tafel so im Regal positioniert ist. Ich weiß jetzt nicht genau, diese Kartons kommen ja wahrscheinlich auch von Milka selber.
Die werden dann in den Einzelhandel so ausgeliefert.
Und der stellt sie dann einfach da rein und sozusagen, ob absichtlich oder nicht, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber es dann natürlich wieder genau so ist, dass die 90 Gramm wieder nicht zu sehen ist.
Ja. Genau, das in der Tat ist es die Frage, also du sagtest, es gäbe eine Hinweispflicht und ob der Genüge getan wird, also auch die Frage, ob es
oder ob es die überhaupt gibt.
Musste hier behandelt werden. Und ich gucke jetzt mal oder fasse vielleicht auch nochmal zusammen, was das Landgericht Bremen dann hier im Tatbestand des Urteils festgehalten hat, also worauf es dann oder welcher Sachverhalt jetzt für die hier auch wirklich relevant war. Also erstmal handelte es sich um eine Klage der Verbraucherzentrale gegen Mondelez als Anbieter oder Hersteller von Schokolade, die unter der bekannten Marke Milka mit einer Vielzahl von verschiedenen Sorten in den Verkehr gebracht wird. Wie du richtig sagtest, war viele Jahre, hatten die Tafeln eine Nettofüllmenge von 100 Gramm und die war, wie es eichrechtlich auch geboten ist, war diese Grammangabe auf der Rückseite der Umverpackung rechts unten angegeben. Jetzt hat Mondelez seit Anfang 2025 anstelle dieser 100 Gramm Tafel eine Packung mit 90 Gramm in den Markt gebracht. Und das Besondere ist, was du ja selber schon festgestellt hast, dass die Aufmachung im Grunde identisch geblieben ist. Es ist aber auch so, und das sieht man jetzt auf den Bildern nicht so genau, dass auch die Größe der Umverpackung gleich groß geblieben ist. Also dass man hatte wohl eine Seitenlänge von 19 Zentimeter, eine Seitenbreite von 8 Zentimeter und das ist gleich geblieben. Also dass eigentlich in der Tafel auch immer noch 100 Gramm Platz finden würden. Nur man hat die Dicke der Tafel reduziert. Okay. Also von der Größe her ist gleich geblieben, man hat sie nur dünner gemacht. Genau, die einzigen Unterschiede, die man sieht, ist halt eben, dass auf der Rückseite die andere, hier korrekte Grammangabe von 90 Gramm gemacht wird und zusätzlich, was bei der alten Verpackung nicht der Fall war, auch auf der Vorderseite diese Nennfüllmenge in weißer Schrift aufgebracht worden ist. Genau, und das andere, das hat, also die zweite Seite, die du erklärt hast, das ist die Regalverpackung, die von Mondelez auch an den Einzelhandel so abgegeben wird und dann halt eben auch typischerweise im Einzelhandel so ausgestellt wird und wo, wie wir ja gerade schon gesagt haben, ausgerechnet an der Stelle, an der, auf der Vorderseite, aber ich sag mal vielleicht jetzt überobligatorisch, weil man muss es wohl nicht auf die Vorderseite machen, diese Nennfüllmenge steht durch die Kartonlasche genau verdeckt wird. Also, dass man es vielleicht dann, auch wenn man es aus dem Regal nimmt, dann doch nicht sofort erkennt. Und der Kläger sieht hierin eine irreführende Mogelpackung, weil er sagt, also Tafeln mit 100 Gramm, das würde den Marktgepflogenheiten entsprechen, also entsprechend auch der Erwartung. Und auch Mitbewerberprodukte in diesem klassischen Format hätten durchgängig 100 Gramm. Da wird zum Beispiel auf Rittersport Bezug genommen. Und der Kläger hat eine eigene Marktrecherche gemacht und dabei festgestellt, dass 9 von 10 Tafeln in einem Gewichtsfenster von 80 Gramm bis 110 Gramm immer noch 100 Gramm wären. Also ne, es gäbe durchaus dann auch mal Abweichungen, aber ich sag mal 90% dieser Schokoladentafeln, die sich in einem Bereich von 80 bis 100 Gramm bewegen, hätten dann eben auch genau 100 Gramm. Und weist darauf hin, dass es hier einen unveränderten optischen Gesamteindruck seit Jahren oder gar Jahrzehnten dieser Milka-Schokoladentafel gäbe, der Verbraucher deshalb gar keine Veranlassung sehe, beim Kauf diese Füllmenge zu überprüfen. Also er hätte gar keinen Verdacht, dass sich das jetzt ändern würde. Und dann sei das eine sogenannte relative Mogelpackung, weil die Füllmenge bei gleichem Preis und bei unveränderter Verpackung reduziert würde. Und obwohl, also deshalb relative Mogelverpackung, die Verpackung isoliert betrachtet, ja eigentlich nicht zu beanstanden sei, weil sie die gesetzlichen Vorgaben zur Mengenangabe enthält und ja auch korrekt gekennzeichnet ist damit. Und hat dann aber auch gemeint, dass diese zusätzlich aufgenommene Füllmengenangabe auf der Frontseite nicht auffalle. Also wenn man was anderes annehmen würde, dann würde das den wissenschaftlichen Erkenntnisstand aus Neurologie und Wahrnehmungspsychologie widersprechen. Und ich würde sagen, das Experiment, was ich mit dir gerade gemacht habe, hat gezeigt, dass es offenbar nicht sofort ins Auge springt. Der Kläger hat hier einen Verstoß gesehen, erst einmal gegen Paragraph 43 Absatz 2 des Mess- und Eichgesetzes.
Okay, das habe ich nicht parat.
Nee, ich auch nicht so direkt. Also es kommt auch etwas, also steht auch im Gesetz viel zu Messgeräten und keine Ahnung was drin, aber auch zu Fertigpackungen. Unter anderem ist da vorgesehen, ich lese es einmal vor, aber ich greife es nachher auch nochmal auf. Es ist verboten, Fertigpackungen herzustellen, herstellen zu lassen, in den Geltungsbereich dieses Gesetzes zu verbringen, in den Verkehr zu bringen oder sonst auf dem Markt bereitzustellen, wenn sie ihrer Gestaltung und Befüllung nach eine größere Füllmenge vortäuschen, als in ihnen enthalten ist.
Das ist einem so wahrscheinlich eher bei den Mogelpackungen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, begegnet, wo relativ viel Luft drin ist, wo dann oben mehr als 30, 40, 50% Luft drin ist, ne? Wo man sagen könnte, die könnte man eigentlich auch kleiner machen. Da habe ich so ein bisschen in Erinnerung.
Würdest du sagen, das passt hier?
Ich meine, rein objektiv kann man natürlich sagen, offensichtlich waren da die Größe sich ja nicht geändert hat und auf einmal 10 Gramm weniger drin ist, könnte man sagen, es für objektiv trifft es schon zu. Andererseits ist natürlich auch diese 10 Gramm jetzt nicht allzu viel und es ist ja nur in der Dicke dünner geworden. Ne? Also ob da jetzt so viel Luft absolut drin ist oder wie kein Produkt, dass man da auf die Idee käme, das ist kritisch, würde ich jetzt eher nicht sagen. Aber
ja, also der Kläger war auch der Meinung, die Vorschrift würde auch nicht ausschließen, wenn die Täuschung jetzt nicht aus der Verpackung selbst, also oder etwas Luft in der Verpackung zum Ausdruck kommen würde, sondern das auch aus dem Vergleich einer alten Verpackung mit einer Vorgängerverpackung.
Ja, wie du eben gesagt hast, dieser relative Vergleich
macht es dann aber das wieder. Ne? Ist aber die Frage, also kann man das jetzt wirklich unter Wortlaut fassen oder nicht, werde ich gleich dann nochmal drauf eingehen. Aber der Kläger meint auch, es sei zusätzlich ein Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 der Lebensmittelinformationsverordnung und die sieht vor, dass Informationen über Lebensmittel nicht irreführend sein dürfen, insbesondere in Bezug auf die Eigenschaften des Lebensmittels und insbesondere in Bezug auf, und dann werden mehrere Sachen aufgezählt und unter anderem wird die Menge aufgezählt. Mhm. Und genau, in einem Unterabsatz heißt es auch, das gilt auch für die Aufmachung von Lebensmitteln, insbesondere für ihre Form, ihr Aussehen oder ihre Verpackung, die verwendeten Verpackungsmaterialien etc. Also im Grunde, also enthält es die Vorgabe, nicht irreführende Informationen über Lebensmittel einschließlich der Menge anzugeben. Und das kann halt eben auch aufgrund der Verpackung und seiner Aufmachung der Fall sein. Und weiter wird es gestützt auf das allgemeine Irreführungsverbot aus dem unlauteren Wettbewerb. Genau, also argumentiert wird damit, der Verbraucher würde keinen Unterschied zwischen der ursprünglichen und neuen Fertigpackung erkennen und dürfte deshalb davon ausgehen, dass es eine unterschiedslose Füllmenge gäbe und würde darüber getäuscht. Der Hauptantrag, also die haben halt hier einen Hauptantrag und einen Hilfsantrag gestellt. Der Hauptantrag bezieht sich tatsächlich nur, also schon allein auf das Verbot dieser Umverpackung und nicht des Aufstellers, ja, dieser Regalverpackung und sagt, also das dürfe halt in der Form nicht in den Verkehr gebracht werden und dann aber eingeschränkt, wenn bis zu 4 Monate zuvor in einer gleich großen Umverpackung, wenn das Produkt bis zu 4 Monate zuvor in einer gleich großen Umverpackung mit 100 Gramm Nennfüllmenge in den Verkehr gebracht wurde. Also entscheidend ist halt der zeitliche Abstand zu dem, was vorher war. Also das ist schon sagen, also schon erkennen, okay, es kann eine Gewöhnung geben, wenn jetzt länger diese 90 Gramm Verpackung im Verkehr ist, aber hier sei ja, sag ich mal, 1 Monat zuvor, also das sieht man, glaube ich, auch schon an den Haltbarkeitsdaten, also dass wirklich, dass die Haltbarkeitsdaten liegen so ungefähr 2 Monate auseinander, 2 Wochen, glaube ich, auseinander, dass im Grunde das eine Produkt in der einen Woche davor vielleicht im Regal war und eine Woche später ist dieses Produkt im Regal und hat einfach 10 Gramm weniger, ne? Und also bis zu 4 Monaten sieht halt hier quasi der Kläger noch keine Gewöhnung und meint, da ist es halt eine Täuschung in der Zeit. Und hilfsweise wird das Verbot tatsächlich auf diese Regalverpackung gestützt, wo nach Ansicht des Klägers diese Mengenreduzierung dem Verbraucher noch gezielt erschwert werde, weil im Grunde auch die, also genau die Stelle abgedeckt würde im der typischen Einkaufssituation, in der man halt eben diese Gewichtsangabe auch erkennen würde. Der Beklagte oder die Beklagte wehrt sich mit folgenden Argumenten. Einmal sagt sie, sie würde selber Tafeln in diesem, ich sag mal so, mittleren Gewichtssegment in einer Range von 80 Gramm bis 110 Gramm in den Verkehr bringen. Deshalb könnte man schon gar nicht sagen, es gäbe ja eine einheitliche Füllmenge und schon gar nicht eine stetige Füllmenge von 100 Gramm. Also das, was du ja, glaube ich, auch erstmal anders meintest und erklärt hast, die hat doch typischerweise 100 Gramm, das hat sie ja schon so ein bisschen in Abrede gestellt, weil es wäre ja nicht immer 100 Gramm. Und weil es eben diese Vielzahl dieser unterschiedlichen Nennfüllmengen im Bereich von 80 Gramm bis 110 Gramm gäbe, würde der Durchschnittsverbraucher bei diesen Abmessungen Tafeln mittlerer Größe auch nichts anderes erwarten, als dass das irgendwo zwischen 80 und 110 Gramm liegen, hätte eben nicht die Vorstellung, nein, das müssen doch 100 Gramm sein. Und dann meint die Beklagte auch, durch die wiederholte Angabe der Nennfüllmenge auf der Verpackungsvorderseite würde auch tatsächlich, also explizit auf diese tatsächliche Menge aufmerksam gemacht. Und gerade wegen dieser zusätzlich neuen Angabe wird darauf auch besonders die Aufmerksamkeit gelenkt. Und hat außerdem darauf hingewiesen, dass er auch verpflichtet sei, Grundpreisangaben zu machen und auch, dass der Verbraucher ja aufgrund der unterschiedlichen Grundpreisangaben auch feststellen würde, dass sich was verändert hat. In der Regel wäre es wohl auch so, dass verschiedene Milchsorten zu einem identischen Preis angegeben worden sind, wobei man feststellen würde, dass einzelne Sorten dann einen höheren Grundpreis haben. Und dann würde man halt eben aufgrund der Wahrnehmung des Grundpreises auch darauf schließen können, dass bei gleichem Einzelpreis auch dieses Produkt dann ein geringeres Gewicht haben muss.
Also Grundpreis ist dieses Euro pro Kilogramm.
Genau. Und das findet man ja auch in meinem Regal. Und tatsächlich benutzt man es ja auch teilweise. Ja. Also ich benutze tatsächlich teilweise zum Preisvergleich, aber eher, wenn man so unterschiedliche Packungsgrößen hat.
Ja, genau. Ne? Wenn man also innerhalb von einem Produkt eher weniger, sondern eher zwei Konkurrenzprodukte oder Packungsgrößen, ob man wirklich was spart, wenn man die Größe oder wie viel man spart oder sowas. Ne?
Genau, genau. Besonders wenn eins im Angebot ist und das andere nicht. Das war besonders gefährlich. Ja. Dann kann sogar die größere Packung teurer, und die, weil die günstiger im Angebot ist. Aber das ist jetzt nicht unser Thema hier. Genau, und die Beklagte meinte, gerade Verbrauchern, die das Produkt regelmäßig erwerben würden, würde diese Veränderung auch auffallen. Und es sei so, dass wegen der damals ohnehin gestiegenen Preise, also die Kakaopreise sind zu dem gleichen Zeitpunkt sehr teuer geworden, hätte der Verbraucher noch mehr auf die Füllmenge geschaut als zuvor. Und man hätte auch in der Zeit gar keine Möglichkeit gehabt zu einer geheimen Preiserhöhung, weil die Kakaopreise hochgestiegen sind, dass wohl es alles teurer wurde. So, also man hat dann nicht einfach den gleichen Preis offenbar beibehalten und die Packung kleiner gemacht, sonst wurde wahrscheinlich sogar noch trotzdem teurer. Ja, du hattest gerade schon mal, also jetzt, wo ich die Argumente geschildert habe, wozu würdest du tendieren jetzt? Ist das?
Ja, es ist nicht ganz einfach. Also einerseits hat man ja schon, also muss man ja schon sagen, dass rein rechtlich ja hinten diese, also wenn man jetzt sozusagen die Vorgeschichte mal abschneidet, ne, das ja auch, glaube ich, relativ unstreitig ist, ne, dass es alle Erfordernisse erfüllt mit der zutreffenden Angabe hinten drauf. Dann noch diese, wie du gesagt hast, überobligatorische Angabe vorne drauf. Gut, jetzt gibt es da diesen, ich weiß nicht, Taschenspielertrick, wo man es dann wieder verschwinden lässt. Einerseits denkt man sich natürlich...
Aber nur im Hilfsantrag übrigens. Also wir müssen auch uns überlegen, wenn es das nicht gegeben hätte.
Wäre es ausreichend.
Ja,
ne?
Genau.
Steht natürlich so ein bisschen das gegenüber, dass die jetzt eigentlich ja nicht groß, also in ihrer wirtschaftlichen Freiheit, Verpackungsgrößen zu bestimmen, beeinträchtigt sein sollen oder auch nicht schlechter gestellt sein sollen als jemand anders, der vielleicht auf den Markt kommt und das einfach so machen kann und dann nicht an sowas gebunden ist. Andererseits muss man natürlich aber auch die Historie einfach berücksichtigen, ne, und versuchen zu vermeiden, dass durch diese Historie, die jetzt ein bisschen überproportional profitieren, weil die Leute noch nicht gemerkt haben, dass es nur die 90 Gramm sind. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass man in dieser Übergangszeit gewisse zusätzliche Erfordernisse irgendwie gerechtfertigt sind, den Verbraucher darauf hinzuweisen, dass sich das geändert hat. Das fände ich nicht ganz abwegig. Und ob jetzt da dem zugute ausreichend nachgekommen ist. Also ich meine, man muss ja eigentlich von dem durchschnittlichen Verbraucher ausgehen, der ja durchaus da hinten drauf die 100 Gramm oder vorne drauf dann ja sogar lesen kann oder die dann nur noch 90 Gramm. Das fände ich eigentlich in Ordnung, so wie man es unten sieht. Also dass man da jetzt mit großem rotem Pfeil noch extra, wir haben jetzt hier kleinere Größen, fände ich vielleicht auch ein bisschen zu extrem, aber also dieses Verschwinden finde ich dann wiederum so ein bisschen, hat wieder so ein gewisses Geschmäckle. Ich würde mich vielleicht dazu entscheiden, dann zu sagen, wenn es dann so ist, das ist nicht okay, aber wenn die 90 Gramm vorne sichtbar drauf sind, ist es okay.
Also den Hilfsantrag Hauptantrag nein,
ganz der schöne diplomatisch, Kompromiss. Ja, dann wollen Sie sich nicht einigen.
Ja, dann nehme ich das mal mit und stelle jetzt da, wie das Gericht das gesehen hat. Und dann sage ich vielleicht am Ende nochmal so meine Gedanken dazu, unabhängig, aber die will ich jetzt nicht vorwegnehmen.
Ja.
Also das Gericht hat sich dann erstmal mit dieser Vorschrift aus dem Mess- und Eichgesetz auseinandergesetzt, wo es ja, du erinnerst dich, um das Verbot von Fertigverpackungen ging, die oder der Nutzung von Fertigverpackungen, die in ihrer Gestalt und Befüllung eine größere Füllmenge vortäuschen, als tatsächlich ist.
Also ich war jetzt so ein bisschen davon ausgegangen, es ist so eher so ein bisschen UWG, wo ich meine Anspruchsgrundlage herleiten würde würde ich eher schwierig sehen, aber schauen wir mal.
Ja.
Ich bin gespannt.
Also zumindest bei der Vorschrift war das Gericht der Meinung, dass hier nach dem Wortlaut und Zweck dieser Mogelcharakter, sage ich mal, wirklich in dieser Gestaltung der einzelnen Verpackung selber liegen würde. Also die waren jetzt nicht überzeugt, dass man da eine ältere historische Verpackung damit rein. Aber wie du ja auch schon sagtest, also die klassischen Fälle sind sicherlich, da ist ganz schön viel Luft drin in der Verpackung, was glaube ich in Zukunft schwierig wird. Stichwort PPWR. Ja. Aber damals ging das ja noch teilweise oder war dann halt eben nur unter Irreführungsgesichtspunkten, wurde es dann so gesehen. Aber nur darauf meint, jetzt das Gericht zielt diese Regelung. Aber bei dieser Lebensmittelinformationsverordnung, da war das Gericht der Meinung, da wird schon ist die generelle Zielrichtung, den Verbraucher durch Vorgaben der Verordnung in die Lage zu versetzen, eine informierte Kaufentscheidung zu treffen und dass die Verordnung halt dem Interesse dient, dem Verbraucher möglichst vollständige Informationen über die Lebensmittel zu geben. Mhm. Und der Wortlaut war ja auch sehr weit gefasst. Also da geht es ja um jede Irreführung. Also dass jetzt das Gericht grundsätzlich meint, also wir müssen jetzt, glaube ich, nicht in den allgemeinen Irreführungstatbestand, sondern wir müssen jetzt halt feststellen, ist das jetzt irreführend oder nicht. Aber dass wir hier auf jeden Fall den Anwendungsbereich auch erstmal eröffnet haben. Mhm. Das Gericht hat aber auch festgestellt, wie du gerade auch nochmal sagtest, also isoliert betrachtet ist diese Verpackung nicht zu beanstanden. Also korrekte Bezeichnung drauf. Und
Das kommt erst durch diesen relativen Vergleich.
Genau, und deshalb wurde natürlich betont, also es kommt dann jetzt schon auf die Frage an, ob dieser Wiedererkennungseffekt der Verpackung, den man hat, diese tatsächliche Veränderung des Inhalts überlagert. Also, dass man deshalb eben die Erwartung hat.
Vorstellung hat.
Genau, weil man eben nicht drauf gucken würde, wie groß ist die Füllmenge, wie man es vielleicht bei anderen Produkten macht, bei denen man keine Vorstellung über die Füllmenge hat. Und da hat das Gericht allgemein festgehalten, also die Verpackung, ihre Größe, ihre Form, die Gestaltung der Vorderseite, die Platzierung von Hinweisen und die gesamte Präsentation im Regal, die würden auf den Verbraucher zusammenwirken, also der Gesamtauftritt wäre in Betracht zu ziehen. Und wenn dieser dazu führen würde, dass der Verbraucher die tatsächliche Mengenreduzierung nicht oder nur schwer erkennen würde, dann wäre eine Irreführung gegeben. Und jetzt ist natürlich so diese Grundfrage, erlaubt das Gesetz jetzt eigentlich nur die isolierte Betrachtung oder darf ich tatsächlich eben mit einbeziehen, was der Verbraucher halt eben aus vorherigen Angeboten kennt? Und da war das Gericht der Meinung, dass ein zeitnahes Aufeinanderfolgen zweier Packungen mit nahezu gleichem Design und optisch ganz ähnlicher Gestaltung bei einem reduzierten Inhalt schon bei dem Verbraucher eine Vorstellung aus der alten Verpackung erwirken kann. Also der Verbraucher hat eine Vorstellung aus der alten Verpackung und deren Füllmenge, die jetzt hier auch, wenn er die neue Verpackung sieht, fortwirken kann. So. Und deshalb war jetzt die Frage, also der Verbraucher ist in der Situation oder wir dürfen mit einbeziehen, dass er das Produkt kennt und eine gewisse Vorstellung hat, die er jetzt bei diesem Vergleich mit einbezieht. Und deshalb war hier dann schon sehr wesentlich, ob der Verbraucher in der Situation die geänderte Füllmengenangabe halt wahrnimmt. Und da hat sich das Landgericht Bremen erstmal mit einer Entscheidung des EuGH auseinandergesetzt, wo der EuGH wohl mal ausgesprochen hatte, dass der Durchschnittsverbraucher das Verzeichnis von Zutaten auch lesen würde, um sich zu informieren. Okay. Allerdings nur dann, wenn sich seine Kaufentscheidung nach der Zusammensetzung der betreffenden Lebensmittel richten würde. Und da wäre jetzt hier der Käufer der Milka-Schokoladentafel doch daran nicht so sehr interessiert, sondern er will eigentlich Also er will die Inhaltsstoffe nicht kennen, sondern er will das Produkt kaufen, was er seit Jahren schon erwirbt. Und deshalb würde er jetzt nicht akribisch die gesamte Verpackung sich angucken. Und das Gericht stellt auch fest, dass das Verbot von Mogelpackungen, also dass man das überhaupt verbieten würde, würde ja gerade auf der Erfahrung beruhen, dass der Verbraucher eben sich nicht alles genau anguckt und nicht bei jedem Produkt sich vorher die Nennfüllangabe anguckt und dadurch dann halt eben hinreichend informiert sei. Und wenn die Verpackung jetzt alles daran setzen würde, dieses alte Produktbild aufrechtzuerhalten und auf die Vertrautheit, Gleichförmigkeit und Wiedererkennung setzen würde, wäre nach Auffassung des Gerichts, würde da der Zahlenwert im Gesamteindruck doch untergehen. Sodass aufgrund...
Auch der auf der Vorderseite, oder?
Ja, auch auf der Vorderseite.
Ja, weil das ist ja schon nochmal ein bisschen speziell.
Ja, genau, aber den hast du ja tatsächlich auch nicht sofort erkannt.
Richtig, muss ich auch
also
zugeben,
ich hätte, wenn ich das isoliert gesehen hätte, hätte ich jetzt auch gar nicht gewusst, dass es vorher nicht vorne drauf war.
Ja, das stimmt.
Genau, das Gericht war dann der Meinung, dass aufgrund des übereinstimmenden Erscheinungsbilds der Verpackungen der Verbraucher davon ausgehen wird, ein auch hinsichtlich der Füllmenge unverändertes Produkt zu erwerben und die geringe Füllmenge erst im Nachhinein bemerken wird, wenn überhaupt, also ob er es Sättigungsgefühl setzt.
Ja, genau. Da fehlen noch 10 Gramm.
Da muss er wieder neue aufmachen. Genau, deshalb wird ihm die Füllmengenangabe doch vielfach entgehen. Aber dann war natürlich die Frage, was ist mit der Grundpreisangabe, die, die auf die hat sich ja die Beklagte auch berufen.
Die ist auch verpflichtend.
Die ist auch verpflichtend, ja. Genau. Da hat das Gericht festgestellt, der Zweck dieser Grundpreisangabe sei, für den Verbraucher eine fundierte Kaufentscheidung zu treffen, indem er die Preise verschiedener Produkte anhand der Grundpreise miteinander vergleichen könne. Und auch hier sei es aber so, der Endverbraucher würde das Produkt hier schon kennen. Er will auch gerade dieses Produkt kaufen und will gar keine Preise miteinander vergleichen, sondern nur das ihm bekannte Produkt zu den bekannten Konditionen kaufen. Und deshalb hätte er auch hier gar keinen Anlass, auf den Grundpreis zu achten. Und selbst wenn er es tun würde, wäre diese Preiserhöhung auch nicht nachvollziehbar, weil er sich ja dann verschiedenste Grundpreise des Produktes merken müssen. Also habe ich auch überlegt, also im Grunde ist es ja so, er müsste sich ja noch erinnern, welcher Grundpreis war vorher angegeben und welcher Preis war da. Also der Preis schwankt ja durchaus auch. Und
jetzt merken, dass das ein bisschen höher ist.
Also erschien mir jetzt auch fernlegen, wir haben ja auch gerade schon mal überlegt, man vergleicht ja dann, also wenn er natürlich jetzt die 90 Gramm und die 100 Gramm und die 200 Gramm, oder vielleicht sogar die auffällige 300 Gramm Packung dann nebeneinander hat, dann würde man vielleicht mal gucken, wie viel billiger ist denn jetzt, wenn ich die 300 Gramm kaufe, als die 100 Gramm. Aber dann habe ich offensichtlich kaufe ich ja dann die größere Packung.
Aber sich historisch zu erinnern an diese Preise und die Preisentwicklung zu vergleichen, das halte ich auch eher für künstlich.
Genau, also das hat dann das Gericht hier auch nicht so wirklich überzeugt und meint, dass somit diese Nettofüllangabe und auch die Grundpreisangabe nicht ausreichend gewesen wäre, um eine Irreführung des Verbrauchers zu beheben, sondern es hätte eines verständlichen, wahrnehmbaren, ausgestalteten Hinweis auf der Verpackung bedurft, die diese Irreführung ausschließt. Und die wir jetzt haben, reicht nicht aus. Also das Gericht hat zwar gesagt, wie der Beklagte es jetzt konkret macht, das bleibt ihm überlassen. Das ist ja immer so, ja
immer
so der
Problem,
Klassiker.
Dass
dass er sagt, ja, wie soll ich es denn machen?
So nicht. Bitte nochmal versuchen.
Genau, dann war hier noch die Frage, ob denn aber die Wiederholungsgefahr nicht inzwischen entfallen wäre. Also um eine Unterlassung zu bekommen, braucht man ja immer die Wiederholungsgefahr. Und da wurde dann offenbar argumentiert, also dass ja dieser Effekt dieser Hinweis ja eigentlich nur 4 Monate oder so war es ja beantragt, nur 4 Monate jetzt erscheinen müsste, weil dann gäbe es wieder diese Fortwirkung des alten Produktes nicht. Da hat aber das Landgericht Bremen gemeint, es sei ja hier nicht ausgeschlossen, dass es irgendwann nochmal zu dieser Streit gegenständlichen Produktumstellung kommt. Also ich habe so verstanden, man erhöht dann wieder die Mengenangabe und dann reduziert man die Mengenangabe wieder. Kann auch überlegen, ob es kerngleich ist, wenn sie jetzt auf 80 Gramm runtergeht und das gleiche Problem hat. Und das Gericht hat dann, da wurde der Beklagte noch ein bisschen zum Verhängnis, dass er selber gesagt hat, sie würde unterschiedliche Füllmengenangaben regelmäßig benutzen. Deshalb sei das gar nicht so fernliegend, dass das passieren würde. Das Gericht hat hier aber betont, das Verbot soll jetzt kein Verbot sein, dass die Verpackungsgröße oder die Füllmenge zu reduzieren. Nee, wie du ja am Anfang sagtest, man braucht ja auch irgendwie die Handlungsfreiheit und es gibt jetzt kein Gebot, Schokoladentafeln müssen 100 Gramm sein. Aber wenn diese Packungs- oder die Füllmenge reduziert wird und zu erwarten ist, dass der Verbraucher aufgrund des Eindrucks, den die vorherige Packung erzeugt hat, das eben nicht sofort feststellt, dann gibt es halt eben ein Gebot, das besonders aufzuklären, dass diese Füllmenge sich reduziert hat. Und hat entsprechend jetzt in der ersten Instanz die auch verurteilt. Genau, also für mich, also ich hatte ja gesagt, so meine Gedanken, also ich finde, es ist schon die Grundsatzfrage interessant, halt eben, ob man wirklich die Fortwirkung einer vorherigen Verpackung mit berücksichtigen darf, was ja wahrscheinlich dann auch primär bei bekannten Produkten gilt. Dann sind die schlechter gestellt als andere vielleicht und müssen dann eher darauf hinweisen. Wenn man aber natürlich sagt, also wir wollen, also der Sinn der Vorschrift, dass wir keine Irreführungen erzeugen, ist halt, dass der Verbraucher wirklich eine informierte Entscheidung trifft, dann muss man schon sagen, also das wäre jetzt ein rein rechtliches Argument, also die Täuschungsgefahr ist, glaube ich, deutlich da. Das Einzige, was ich mich gefragt habe, weil bei mir ist das tatsächlich schon mal aufgefallen, dass die Verpackungsgröße oder die Füllmenge sich reduziert hat.
Das kommt mir auch
ob man nicht haptisch doch das dünnere wahrnimmt. Ja. Also das Also ich finde schon, dass das bei, also dass das jetzt häufiger, also ich glaube, es war auch wirklich in dem Zuge, dass der Kakaopreis sich erhöht hat, dass tatsächlich die Schokoladentafeln nicht nur bei Milka, meine ich, kleiner geworden sind. Und ich habe aber das Gefühl, dass man es dann auch spürt, dass es dünner geworden ist. Aber das hatte hier tatsächlich, dieser haptische Eindruck hatte hier keine Rolle gespielt. Und ich meine, im Grunde war das ja wahrscheinlich die Idee auch damals, dass man gesagt hat, okay, man kriegt für 100 Gramm, kriegt man die Preise nicht mehr durch. Wenn man es so deutlich macht, dass es jetzt nur noch 90 Gramm sind, dann haben alle das Gefühl, es ist teurer geworden. Und genau damit wollte man halt wohl tatsächlich diese erhöhten Rohstoffpreise abdämmen und den Umsatz einigermaßen gleich halten.
Ich denke auch, also die Tatsache, dass die Tafel nicht kleiner geworden ist, das hat, also ich meine, wenn sie die kleiner gemacht hätten.
Dann wäre das ein auffälliger Unterschied, oder?
Ist das so, ist die Frage, weil ich frage mich, wenn ich die jetzt aber auch wieder nur isoliert sehe, ob mir auffallen würde, dass die jetzt 10% kürzer ist oder ob ich das vielleicht auch gar nicht merken würde, ob man dann nicht auch einen deutlichen Hinweis braucht.
Ja, könnte man sicherlich drüber diskutieren. Also, je auffälliger das,
umso besser.
Andere Größenverhältnis. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch ein ganz anderes Verpackungsformat wählen würde, dann müsste man vielleicht schon sagen, also jetzt zu sagen, es gibt eine grundsätzliche Verkehrsgewöhnung an 100 Gramm. Und das jedem vorzeigen, also ist sicherlich schwierig. Also hier war sicherlich entscheidend, dass es wirklich dasselbe Produkt war.
Also man kann natürlich auch nicht immer verlangen, dass irgendwie das komplette Produktdesign geändert wird, nur weil man mal ein bisschen weniger, weil man von 100 auf 90 Gramm geht, dass man jetzt da großen Aufwand im Designbereich begehen muss.
Aber wäre auch eine interessante Frage gewesen, wenn man es jetzt halt, wenn man die Verpackung äußerlich, also Größe gleich, aber äußerlich anders gestaltet hätte, wäre es auch nicht unbedingt.
Wäre man nur davon ausgegangen, ist eine neue Rezeptur oder wäre man davon ausgegangen, ist weniger drin.
Ja. Vielleicht dann achtet man ein bisschen mehr drauf. Ja. Also dann, oder kann man unterstellen, dass der Verbraucher sich dann doch vielleicht genauer anguckt, was es ist. Aber hier hat er gedacht, okay, letzte Woche, das ist ja aber heute besonders günstig, kaufe ich jetzt mal ganz viel davon.
Ja, aber es ist ganz interessant, weil so, wenn man das so rechtlich anfängt zu auseinanderzunehmen, hätte ich jetzt gedacht, dass diese 90 Gramm vorne ja doch, also jetzt steht es ja sogar vorne drauf, ausreichen können, aber mich wahrscheinlich selber widerlegt habe, fällt es einem sozusagen als Verbraucher dann irgendwie doch nicht auf, sodass man vielleicht doch nicht ganz abwegig ist, wenn man da ein bisschen strenger ist als die 90 Gramm unten rechts hinzuschreiben, wo ich jetzt, wenn ich es einmal gesehen habe, die Tendenz hätte zu sagen, das muss doch reichen dann.
Ja.
Aber in der Praxis ist es dann vielleicht tatsächlich doch wieder nicht so. Insofern vielleicht auch nachvollziehbar.
Ja, aber es ist nicht so eindeutig, dass ich jetzt sagen würde, würde mich jetzt sehr überraschen, wenn das OLG Bremen das anders sehen würde.
Nee, genau. Das würde ich auch sagen. Das kann man auch, zur anderen Seite tendieren.
Ja.
Wunderbar. Alles klar. Dann würde ich sagen, belassen wir es heute dabei.
Ja.
Vielen Dank für den Fall. Ich glaube, das ist eine spannende Sache, über die man sich auch mal selber Gedanken machen kann, wie man es sehen würde.
Und jetzt besser aufpasst,
wie schwer
sind denn die Tafeln?
Genau, und bei den Temperaturen ist sie eh flüssig.
Genau.
Alles klar, dann würde ich sagen, hören wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann.
Bis dahin.
Rechtlich im Bilde und gut unterhalten sein unter kohaus-florak.de/blog.